Frau Professorin Gerl-Falkowitz, die zweite Runde des synodalen Weges ist ja zu Ende gegangen. Bischof Georg Betzing hatte angekündigt, dass der synodale Weg jetzt doch bis 2023 verlängert werden soll. Was soll denn jetzt in diesem ganzen Zeitraum, was soll denn das Manifest am Ende da bewirken?
Es gibt seit zwei Wochen ja eine neue Homepage, die heißt Neuer Anfang. Punkt online, würde ich mal empfehlen, aufzurufen. Dann kann man die vier Themen des Synodalen Weges finden, dazu auch Kommentierungen. Und in diesem schönen neuen Anfang, der von einer Laiengruppe, nur von Laien gestartet worden ist, ist jetzt auch ein Reformmanifest enthalten. Das empfehle ich mal zu lesen. Nach einem Vorwort sind dort 9 Positionen aufgegriffen, die das Vorgehen auch im Synodalen Weg beurteilen und auch kritisieren. Seit neuestem ist auch eine Unterschriftenliste da. Also bitte einmal schon lesen und gründlich informieren. Inhalt ist vor allem, dass die Zusammensetzung des synodalen Weges nicht eine demokratische Zusammensetzung ist, also eigentlich nicht die katholischen Laien Deutschlands vertritt. Das ist grundsätzlich richtig. Das Zentralkomitee ist keine Vertretung der deutschen katholischen Laien in Glaubensfragen, sondern von seinem Ursprung her eine Interessenvertretung bestimmter katholischer Verbände, damals gegen den Kulturkampf Bismarcks gerichtet und in diesem Sinne eher mit einem politischen Auftrag, also einem öffentlichen Auftrag verbunden, Stellungnahmen zu Entscheidungen in Parteien, in Regierungen, in bestimmten öffentlichen Fragen zu geben. Und das Manifest sagt nun, dass die vielen Glaubensfragen, die ja im synodalen Weg behandelt werden, fallen in die Zuständigkeit jedes Gläubigen, der soweit es geht, sich über seinen Glauben klar zu werden versucht. Aber das ZDK entscheidet per Auftrag nicht über Glaubensfragen. Insofern hat das Manifest, denke ich, durchaus einen tatsächlichen Boden für seine Argumentation. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass die Bischöfe, die darin sind, alle Bischöfe, alle Weihbischöfe, gleichberechtigt der Absicht nach, der Geschäftsordnung nach, neben den Mitgliedern des ZDK sind. Das ist natürlich auch sachlich eine Frage. Die Bischöfe haben zumindest Theologie studiert. Ich will nicht sagen, dass die Promotion da unbedingt ein Gütezeichen sein muss. Aber selbstverständlich gibt es Vertreter im ZDK, die nicht Theologen sind, die das auch durchaus einräumen. Also die bestimmte Parteiungen vertreten bestimmte Institutionen. Und von daher ist es schon auch fragwürdig, und das ist vom Manifest aufgegriffen, ob tatsächlich diese Stimmen 1:1 hier einfach von der Qualifizierung her sich einander entsprechen.
Also das war jetzt ein erster kurzer Überblick über dieses Manifest. Vielleicht könnten Sie ja nochmal ganz kurz auch auf die Kernprobleme des synodalen Weges eingehen, die ja auch so im Manifest angesprochen werden.
Ja, es gibt 4 Foren. Das erste heißt Macht und Autorität und fragt nach der Kontrolle der Machtverteilung im Sinne des Klerikalismus, ob ein Kleriker von sich her sozusagen durch die Weihe bereits eine Machtfülle erhalte, die ihn von aller Überwachung oder aller Kontrolle ausschließe. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Ich würde hier sagen, dass das Manifest auf den Unterschied von Macht im Sinne solcher Ausübung von Kontrolle, Überwachung aus ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, das wird nicht thematisiert, in der Tat eine sakramentale Vollmacht hat. Macht und Vollmacht sind 2 Dinge. Und die sakramentale Vollmacht des Priesters kann ja, wenn man vom Kirchenbegriff des heiligen Paulus ausgeht oder auch von dem Kirchenbegriff der frühen Kirchenväter, selbstverständlich nicht einfach angetastet werden. Dazu gibt es allerdings im Forum 2, priesterliches Leben heute, schon auch eine Anfrage. Das ging ja auch deutlich durch die Presse. Es wurde bei der letzten Versammlung gefragt, ob es überhaupt Priester brauche. In Klammer natürlich auch, ob es auch Bischöfe brauche. Das wurde jetzt zur Bearbeitung eben in das Forum 2 verwiesen. Und da muss auch eine Antwort darauf gefunden werden, nämlich im Grunde genommen eben auch eine Glaubensantwort, nicht eine politische Antwort. Ich hoffe sehr, dass die Antwort richtig ausfällt. Der dritte Bereich sind Frauen, dort bin ich mit drin. Dort ist der weitestgehende Vorschlag, das Weiheamt überhaupt für Frauen zu öffnen. Das schließt also Priester und Bischöfe ein. Ich persönlich bin dagegen. Ich werde auch mein Votum einbringen. Ich will sagen, dass in diesem Forum fair diskutiert wird. Ich will das auch einmal unterstreichen. Es geht schon gewissermaßen nach den Regeln zu, aber abweichende Meinungen können eben, weil sie nur von wenigen vertreten werden, nicht wirklich in ein Sondervotum eingebracht werden. Ich habe jetzt aber gesagt, dass ich das doch versuchen will. Muss mal sehen, wie das gelingt oder ob es überhaupt gelingt. Das vierte Forum, Sexualität, scheint mir das wirklich fragwürdigste zu sein, weil hier schon im Vorfeld des synodalen Weges darauf plädiert wurde, Sexualität zu fragmentieren, das heißt in ihre verschiedenen Teile zu zerlegen. Ein Teil wäre zum Beispiel Lustgewinn. Das ist eine Ego-Position, die gehört sicher in die Sexualität hinein. Aber die Frage, ob man den Lustgewinn einfach trennen kann von anderen Dingen wie Treue, Fruchtbarkeit, lebenslange Bindung, Liebe, scheint mir nicht genügend beantwortet zu sein. Da muss man ganz sicher Kritik üben, nacharbeiten und auch einen anderen Entwurf noch vorbereiten.
Genau, und das Manifest hat ja 9 Thesen, die sich quasi gegen diese Kernprobleme dann auch wenden und noch einmal aufdröseln, wie es denn theologisch eigentlich aussieht und warum manche Dinge so einfach nicht gehen können. Und man kann dieses Manifest unterschreiben. Es ist vom Laiengremium gestaltet. Sie hatten es vorhin angesprochen, das ist der Arbeitskreis Christliche Anthropologie. Wer steckt denn da eigentlich genau dahinter?
Das kann man sehen, wenn man das aufruft. Ja, also das sind 12 bis 15 Namen. Ja, also das sind Laien. Ich will einfach mal die Laiengruppierung sagen. Das ist unabhängig von den Bischöfen gestartet. Hat schon im Mai mit einem Studientag begonnen, der mittlerweile über 7000 Mal angeklickt worden ist. Das heißt, der Arbeitskreis entspricht sehr wohl einem öffentlichen Interesse. Und die damaligen Teilnehmer, ich weiß, das waren überwiegend auch junge Leute. Das heißt, es fehlt, glaube ich, und dem arbeitet der Arbeitskreis nach, wirklich an theologischem Wissen, an katechetischem Wissen. Ja? Also die Verantwortlichen bitte aufrufen und das kann man sehen.
Genau, und wir hoffen natürlich, dass einige noch bereit sind, dieses Manifest zu unterzeichnen, denn es geht ja hier wirklich um ja grundsätzliche Themen, die da auch diskutiert werden auf dem synodalen Weg. Sie hatten das vorhin angesprochen, diese Debatte, die Diskussion um eine Abschaffung des Priestertums. Bischof Betzing hatte die Medienberichte zwar abgestritten, dass es tatsächlich um eine Abstimmung der Abschaffung des Priestertums gegangen sei, wie auch immer man das jetzt dann auslegt am Ende. Aber warum werden denn auf dem synodalen Weg überhaupt Dinge diskutiert, die die deutsche Kirche ja ohnehin nicht ohne die Zustimmung der Weltkirche umsetzen kann und die auch theologisch gesehen so eigentlich gar nicht zur Diskussion stehen dürften? Warum wird sich denn nicht stattdessen lieber Gedanken über einen wirklichen Aufbruch der Kirche im Sinne der Neuevangelisierung gemacht?
Danke, das sind sehr kluge Behauptungen. Ich möchte sie ganz dringend unterstreichen. Bischof Betzing hat insofern recht gehabt, als nicht über die Frage abgestimmt wird, ob es Priester geben sollte, sondern es wurde abgestimmt über die Frage, ob die Anfrage selber im Forum 2 priesterliche Lebensform heute diskutiert werden sollte. Das wurde dann mit Ja beantwortet. Aber dieses Forum 2, also ich glaube, es ist wirklich nicht von allen guten Geistern verlassen, wird sich selbstverständlich zu dieser Frage verhalten und zwar in meinen Augen hoffentlich auch theologisch zustimmend. Trotzdem, Sie treffen den wunden Punkt. Ich habe in der Nacharbeit, also im Aufräumen im Kopf, auch zu der Frage gefunden, warum sind eigentlich theologische Inhalte, die im Grunde unstrittig sind, weil sie das Gesamt der Kirche betreffen, trotzdem zur Disposition gestellt. Man kann das begrüßen, man kann sagen, wir mischen das Ganze nochmal von vorne auf, aber meine Analyse, also meine Überlegung geht dahin zu sagen, dass viele der vor allem jüngeren Leute, ich spreche jetzt auch von vielen, die im BDKJ tätig sind, zwar politisch und menschenrechtlich und juristisch geschult sind, aber ich glaube, dass sie verschiedene Grundwahrheiten der katholischen Kirche gar nicht kennen. Man hat ja im Vorfeld plädiert, dass alle Getauften und Gefirmten in der Lage seien, hier mitzureden. Das bezweifle ich. Das stimmt auch theologisch nicht. Getauft und gefirmt bedeutet nur, in einem Wesenssinne aufgenommen zu sein, in eine Gruppierung, in eine Kirche. Aber die Ausfaltung, die Reifung, das Verstehen der Glaubensinhalte ist weder mit der Taufe noch mit der Firmung erschöpft. Und jemand, der diese Sakramente empfangen hat, aber nicht in die Inhalte des Glaubens eintritt, kann in einem Wesenssinne vieles nicht verstehen, was die katholische Kirche auch schlüssig in sich selber sagt. Deswegen ist meine Lösung oder meine Erkenntnis jetzt seit 3 Tagen, man muss im Grunde genommen in eine unglaubliche, ausführliche Katechese gerade der jungen Leute gehen. Vielleicht ist sie im Religionsunterricht nicht, hat die nicht stattgefunden oder grundsätzlich ist das Interesse hier geschmolzen oder ich weiß nicht, wer daran schuld ist. Aber ich behaupte einfach jetzt mal aufgrund der Diskussion, dass Glaubenswahrheiten, die selbstverständlich waren, offenbar gar nicht bekannt sind. Offenbar gar nicht bekannt sind. Also, und von daher natürlich auch in Frage gestellt werden können. Eine Frage, ob es Priester braucht, geht ja nicht um Priester, es geht um die katholische Kirche als solche, ja. Man könnte natürlich die Frage stellen, brauchen wir die katholische Kirche? Auch die Frage kann ich stellen. Die kann ich auch verneinen, ja. Aber dann bin ich einfach irgendwann mal endgültig aus der Diskussion draußen. Und von daher nochmal mein Punkt, Glaubensunterricht, Glaubensverständnis, Glaubensentfaltung. Wir sprechen nicht über Menschenrechte primär. Das war sehr häufig das Thema. Menschenrechte sind eine Ableitung auch aus dem christlichen Glauben. Darauf können wir stolz sein. Aber Menschenrechte ersetzen nicht den Glauben und in diesem Sinne müssen grundsätzlich die wirklich einmal Erhellungen stattfinden, was denn im Credo gesagt wird, was die Kirche als, jetzt muss ich schon sagen, Sprachrohr des Heiligen Geistes bedeutet, welche Menschen ihr Sprachrohr sind, wozu wir eine Hierarchie nicht nur brauchen, weil sie sich in ihrer eigenen Macht gefällt, das sind Unterstellungen, die führen nicht weiter, sondern hat Christus wirklich bestimmte Menschen mit einer Vollmacht ausgestattet, die über die Jahrhunderte hinweg geht. Das muss thematisiert werden. Und wenn ich nur Macht nenne, statt anstelle von Vollmacht zu sprechen, dann bin ich in einem Dilemma, da komme ich gar nicht raus. Denn auch Leute, die die Macht kontrollieren, haben Macht. Und da kann man nur die Gegenfrage stellen, und wer kontrolliert die Kontrolleure? Ja? Aber wenn man wirklich mit Vertrauen, einem anderen Wort für Glauben, an die Kirche herangeht, dann muss im Innersten einmal die Überzeugung auch erhellt werden, beleuchtet werden, dass Christus seine Kirche gestiftet hat, und zwar nicht irgendwie und in den luftleeren Raum, sondern mit bestimmten Vollmachten. Das sind die Sakramenten. Das ist die Sakramentenspendung, das ist die Ausfaltung in bestimmte Aufgaben. Und daran fehlt, glaube ich, das Grundwissen.
Also kann man vielleicht auch sagen, dass hinter diesen Wortgefechten des Synodalen Weges so ein bisschen das Hauptproblem der katholischen Kirche hier in Deutschland auch sichtbar wird.
Ja, das Hauptproblem, Sie haben das vorher mit dem Wort Evangelisierung benannt. Ich will hinzufügen, im Livestream konnte man es sehen, ein Teilnehmer hat deutlich dafür gesprochen, das Wort Evangelisierung überhaupt nicht mehr zu verwenden, auch nicht thematisch zu verwenden, weil die Aufgabe des Synodalen Weges wäre die Beseitigung des Missbrauchs. Und die Evangelisierung wäre eine, ja, nicht Zumutung, wurde nicht gesagt, aber wäre ein Weg, der für uns im Augenblick überhaupt nicht wichtig sei. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich gewundert, dass das so blank ausgesprochen wurde. An sich spielt die Evangelisierung ohnehin keine große Rolle. Die gilt als Querschnittsthema, was heißt, dass sie eigentlich nirgends vorkommt, genau genommen. Aber so direkt zu sagen, dass das gar nicht unser Bestreben sei, hat selbst im Synodalen Weg zu einem gewissen Murmeln geführt. Aber das zeigt ja, dass selbst die Ausrichtung des Synodalen Weges in sich selber noch nicht wirklich klar ist und von daher gar nicht um die neue Missionierung, um die neue Belehrung, um die neue Erhellung des Glaubens bemüht ist. Vielleicht ist aber diese Wortmeldung doch ein gewisser Schock gewesen, zumindest für einige, um zu begreifen, dass es so gar nicht geht.
Und was wäre denn jetzt oder was ist denn mit den Gläubigen, die sich eben keine leeren Debatten und Abstimmungen und noch mehr Debatten wie in einem politischen Verein wünschen, sondern einen echten Aufbruch der Kirche eben von heute im Sinne des Evangeliums? Wo finden die denn Gehör?
Ja, die sind ja zunächst einmal nur in wenigen Stimmen vertreten. Ne? Also das Zentralkomitee habe ich schon erläutert, das sind Vertreter für katholische Gruppierungen zwischen Kolping und Katholischer Frauenbund. Es ist nicht so, dass da gar keine Glaubensfragen erörtert werden, aber der Hauptauftrag ist eher, diese Gruppierungen in der Öffentlichkeit in ihren Positionen deutlich zu machen. Ich ermutige jetzt bis zur zweiten Lesung im Frühjahr mit den dann neu ausgearbeiteten und dann auch deutlich verbindlicheren Texten, bis zu dieser Lesung alle jene Gläubigen zu animieren, ihren Bischöfen auch zu schreiben oder mindestens sich in Gruppierungen, vielleicht auch zu einem Gruppenbrief zusammenzusetzen, um zu bitten, dass die Katechese in den Grundwahrheiten der katholischen Kirche deutlich zur Sprache kommt, auch in Zukunft viel deutlicher, und dass bestimmte Themen und dass Bischöfe sich im synodalen Weg deutlicher und hörbar zu Wort melden. Die allermeisten schweigen. Das mag im Moment klug sein, weil wir noch in der Phase des Anhörens sind. Es verwirrt aber auch, weil sie in der Regel gar nichts sagen. Es sind ganz wenige, also natürlich diejenigen, die sich im Fortschritt verstehen und solche, die in der Verteidigung sind. Ja, wie in einem guten Fußballspiel gibt es ja natürlich auch Verteidiger. Aber ich würde sagen mal 80-85% sagen gar nichts. Ich hoffe, dass die Gläubigen, die davon beunruhigt sind, ihren Bischöfen auch zu verstehen geben, dass sie doch eine deutliche Stellungnahme wünschen. Und ich hoffe weiterhin, dass bei der zweiten Lesung im Frühjahr sich die Stimme dieser schweigenden Bischöfe doch einmal deutlich vernehmen lässt.
Ja, vielen Dank für diesen konkreten Tipp. Also vielleicht wirklich ein Tipp, um den Lauf der Schweigespirale hier auch ein wenig zu durchbrechen und wirklich was zu tun, dem Bischof einen gesammelten Brief zu schreiben und sie zu ermutigen, auch das Wort vielleicht zu ergreifen. Ich danke Ihnen, Frau Professorin Geil-Falkowitz, dass Sie sich hier Zeit genommen haben, um uns die ganze Debatte und die Diskussion ein wenig aufzudröseln.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe und wünsche den Hörern von Radio Horeb, dass wir im Frühjahr, glaube ich, mehr und deutlicher auf die Kirche Bezogenes hören können. Es kann auch sein, dass das im Moment jetzt eigentlich der Anlauf ist, aber ich kann mir nicht denken. Im Gegenteil, ich denke eigentlich das Gegenteil, dass die deutschen Bischöfe im Ganzen selbstverständlich für die Rechtgläubigkeit stehen und nicht warten, bis eigentlich letztlich sogar nochmal die Weltkirche oder Rom einschreitet. Das wäre eigentlich kein gutes Beispiel. Und es gibt genügend gute Köpfe darunter, die das auch können und vertreten können, ohne Aggression und mit der Selbstverständlichkeit und dem Freimut Jesu Christi.
Ja, vielen Dank. Und an der Stelle auch noch einmal herzlichen Glückwunsch an Sie zum Ratzinger-Preis, den Sie am 13. November von Papst Franziskus persönlich überreicht bekommen.
Danke vielmals. Ich freue mich sehr darüber. Es ist eine große Ehre. Sie lastet auch ein wenig auf meinen Schultern. Ich verstehe es so, schon auch als Preis für das, was bisher geschehen ist, aber eher fast noch als eine Ermutigung und ein Ansporn, noch mehr zu tun und mehr zu leisten. Danke, danke vielmals.
Dann an der Stelle Gottes Segen und alles Gute Ihnen.
Ich wünsche auch Ihnen viel Segen.